Moin, moin, Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und in dieser Episode geht es um Senf. Teils scharf, teils fruchtig. Und mein Gast ist Eva Osterholz von Senf Pauli. Sie hat irgendwann vor 13 Jahren entschieden, ihren alten Job an den Nagel zu hängen und sich nur noch dem Senf zu widmen. In ihrer kleinen Senfmanufaktur in Hamburg-St. Pauli produziert sie feinste Senfe und Soßen aus vorwiegend regionalem und nachhaltigem Anbau. Und was daraus kommt, hat so wunderbare Namen wie Mutprobe, Mord im Orient Express, Pfeffriger Peter, Nicht weit vom Stamm oder auch Smoke on the Waterkant. Ganz großartige Geschmackserlebnisse, die in der kleinen Senfmanufaktur kreiert werden. Und Eva erzählt uns natürlich auch, wie Senf überhaupt entsteht, die Geschichte von Senf, wozu man Senf alles einsetzen und essen kann. Und darüber hinaus erzählt sie auch, wie ihr Senf zu Hause selber machen könnt. Und ich muss natürlich zu all dem immer meinen Senf dazugeben. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast. Nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt, mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los. Nicht lang schnacken. Viel Spaß mit Eva Osterholz von Senf Pauli. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Wir sind hier bei Senf Pauli bei Eva Osterholz. Und sie sitzt hier ganz entspannt vor ihrem Senfregal und hat mir hier ein kleines Frühstück bereitet. Ist nämlich früh am Morgen und wir haben schon den ersten Senf verkostet. Ich kann Senf immer essen. Wie ist es bei dir? Erstmal moin.
Guten Morgen, Boris. Bei mir ist das auch so. Ich kann Senf auch immer essen. Ich esse Senf auch immer.
Ja?
Ja.
Wozu?
Mindestens einmal am Tag zu Käsebrot. Das ist so meine Lieblingsverwendung. Und auf jeden Fall gibt es bei mir keinen Salat ohne Vinaigrette mit Senf.
Es gibt aber auch sicherlich so noch ganz andere Einsatzgebiete, die ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann.
Also ich glaube auch, also wenn ich jetzt die Verbindung von Fleisch und Senf herstelle, dann wird das hier kein groß vom Hocker reißen. Wir haben aber auch schon Dessert mit Senf gemacht, also unter anderem ein Eis, das wir mit unserem Honigsenf verfeinert haben. Das denke ich, machen die meisten Menschen zu Hause bisher noch nicht. Das wird sich aber nach dieser Sendung wahrscheinlich ändern.
Natürlich.
Ja. Dann machen wir, also Senfbutter ist was, was man super einfach herstellen kann und was wirklich richtig besonders gut schmeckt. Oder auch Stampfkartoffeln, in die man Senf mit reinstampft. Auch eine feine Sache. Das sind die Sachen, die man so sehr schnell umsetzen kann. Dann kann man natürlich auch ein bisschen aufwendiger kochen. Also Senf kann im Grunde genommen in fast jedes Gericht integriert werden. Ich kann es auch unter ein Reisgericht heben. Zum Beispiel.
Hätte ich jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt, aber das stimmt natürlich. Und man muss natürlich auch eins sagen, und wenn ich dann hier nochmal hinter dich schaue, ja. Senf ist nicht gleich Senf. Man ist so aufgewachsen mit scharf, mittelscharf, mild und dann gab es noch den süßen Senf. So, das war so, glaube ich, das Spektrum, was so die meisten kannten früher.
Ja, ich würde auch sagen, früher, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass so in den letzten 15 Jahren da eine Veränderung eingesetzt hat. Das ist also ein, also gut, Feigensenf ist eine Ausnahme, würde ich sagen. In also die Franzosen sind uns ja kulinarisch sowieso voraus. Feigensenf in Frankreich gibt es schon ziemlich lange. Oder auch Estragon-Senf, also so andere gewürzte Senfe. Aber dass das jetzt so in Deutschland ankommt, auf einer breiteren Ebene, würde ich sagen, ja, ist so seit 15, vielleicht auch 20 Jahren so der Fall. Also wir machen das seit 13 Jahren, dass wir Senfe mit verschiedenen Zutaten herstellen und das ist also von Früchten wie Feigen, Himbeeren, Apfel über herzhafte Zutaten wie Kräuter, besondere Chilisorten.
Ich habe sogar Lakritz gesehen.
Genau, oder unsere, glaube ich, ungewöhnlichste Senfsorte ist die mit Rohlakritz. Rohlakritz ist der Sirup, der aus der Süßholzwurzel gekocht wird. Der ist tiefschwarz und herzhaft mit so rauchigen Noten. Also das Süßholz hatte auch eine leicht süße Note, aber also das Lakritz so süß ist, das liegt nicht an der Süßholzwurzel, sondern das liegt an den vielen Zuckerarten, die da drin sind.
Ich muss gerade bei Süßholz, ich meine, wir kommen heute ja auf so ein paar Sprüche, ja?
Ja.
Du sollst hier kein Süßholz raspeln und so weiter.
Ja, ja.
Oder du musst nicht schon wieder deinen Senf dazugeben.
Ja.
Hast du natürlich auch schon tausendmal gehört.
Ein oder zweimal.
Aber es gibt ja relativ viel um dieses Thema Senf und jetzt Süßholz, das war natürlich eine Steilvorlage.
Ja, also, das zeigt ja auch, wie verbreitet Senf und wie fest verankert Senf auch ist in unserer Gesellschaft. Also Senf gehört ja für die meisten Menschen dazu. Also jeder hat ein Glas Senf im Kühlschrank oder eine Tube vielleicht sogar auch.
Grundnahrungsmittel.
Es ist ein Grundnahrungsmittel.
Ja.
Also wir sind ja hier auf St. Pauli und einer unserer netten Nachbarn lief hier mal vorbei und sagte, also was er immer im Kühlschrank hätte, wäre Wodka und Senf.
Klar.
Und da dachte ich, super Typ.
Mach's mir mal einen Wodka-Senf.
Ja, genau.
Klar, sage ich auch häufig.
Ja.
Hast du denn immer schon Senf gegessen?
Ja, immer schon.
Ja?
Also wirklich von Kindheit an war Senf als Brotaufstrich bei mir fester Bestandteil vom Speiseplan.
Aber nicht solo, sondern schon
also
noch was
solo
dazu.
Also solo oder auch mit frisch aufgeschnittenen Tomaten, also schon so ein bisschen auch gepimpt, aber Senf gehörte einfach dazu.
Kindern ist Senf ja wahrscheinlich zu scharf, oder?
Ich hatte tatsächlich also Zugriff auf klassische mittelscharfe Senfe als Kind und die waren mir nicht zu scharf. Also ich,
schön gesagt.
Esse, ja. Ja, als Kind geht man ja selten selber los und kauft Senf. Mhm. Also ich habe nicht Senf selber eingekauft. Vielleicht gibt es Kinder, die das tun. Aber das waren sehr klassische Sorten, auch mit denen ich aufgewachsen bin. Und also ich glaube, das ging da einfach um diese, also auch um Senföle, die man, glaube ich, intuitiv als wohltuend spürt, wenn Senföle im Senf noch sind. Also ich glaube ja, dass es so eine Art Körperklugheit gibt, dass der Körper weiß, wenn er irgendwann mal was gegessen hat, was ihm gut getan hat, dass er einem immer wieder dahin lenkt. Also, dass man auf einmal so einen Heißhunger kriegt, zum Beispiel auf rohe Paprika oder so, da ist ja super viel Vitamin C drin.
Ja.
Oder auf Apfelsaft, Zitronensaft, Orangensaft oder eben auch auf Senf. Also ich kenne wirklich Heißhunger auf Senf und ich glaube, das sind die Senföle, die wohltuend sind. Die helfen ja, tierische Fette aufzuspalten in Magen und Darm. Deswegen kombiniert man ja fette Speisen immer mit Senf. Das ist ja kein Zufall, dass man das macht. Also Fisch,
ich dachte, der Schnaps wäre immer dafür da.
Also man sagt ja, dass dieser Verteiler nach dem Essen eigentlich eher so eine psychologische Hilfe ist. Und gar
also
nicht
ist
wirklich,
eigentlich der Senf?
Eigentlich ist es der Senf, der aber Senföle haben muss. Nicht selbstverständlich hat jeder Senf noch Senföle in sich, die man kaufen kann.
Wollen wir jetzt
kann.
Schon in die Chemie einsteigen?
Müssen
oder?
Wir nicht. Wir können auch sanft einsteigen.
Also hier sieht es ja so ein bisschen labormäßig auch aus.
Findest du?
Ja, so ein bisschen.
Na gut.
Ja, Manufakturlabor, ja. Also ich sehe jetzt hier keine Erlmeyer-Kolben oder wie die Dinger heißen. Das,
also hier ist Edelstahl in der Küche, falls
Edelstahl,
du das meinst. Ja.
Also auf jeden Fall sieht es hier nach Arbeit aus und das ist jetzt hier
Produktionsküche.
Produktionsküche, Ladengeschäft mit Produktionsküche.
Ja.
Also man kann euch auch zuschauen bei der Arbeit.
Ja, das kann man.
Und irgendwann gibt es auch wieder Führungen. Das war jetzt ja so ein bisschen eingeschlafen.
Also es hat hier in diesen Räumen, wir sind ja seit Oktober 2020 in diesen Räumen, erst eine Führung gegeben und zwar, als wir hier noch gar nicht eingezogen sind. Ich habe praktisch auf der Baustelle hier die erste und auch letzte Führung gehalten. Die Leute waren begeistert. Also ich habe angedeutet, wo was stehen wird und hatte einen Mühlstein mitgenommen und Senfsaat, sodass es also ein bisschen anschaulicher war. Und die waren total begeistert. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich vielleicht auch vor den Kopf stoße, wenn ich sage, so, das ist die Baustelle, hier wird mal die gläserne Produktion sein. Die fanden es super.
Ja.
Und leider war das aber die letzte Führung hier.
Habt ihr denn so richtige Fans?
Ja, wir haben so richtige Fans.
Auch, also du sagst 13 Jahre, gibt es auch jetzt und so Fans der ersten Stunde, die so auch alles mitgemacht haben, von der ersten Sorte an und alles.
Das haben wir. Und das lernen wir erst jetzt, seit wir hier den eigenen Laden haben, weil jetzt teilweise solche Kunden auch zu uns kommen. Vorher hatten wir überhaupt keinen direkten Kundenkontakt. Vorher haben wir ja eben an den Einzelhandel verkauft, an Feinkostgeschäfte und hatten diesen direkten Kundenkontakt kaum. Auf Messen dann eben.
Mhm.
Und das war auch was uns immer gefehlt hat, so das direkte Feedback. Das kam immer über die Geschäfte dann eben, ne, über die Kunden, also unsere Businesskunden kam das aus zweiter Hand.
Und genau. Gefiltert und gefärbt.
Und jetzt kriegen wir es direkt und erfahren eben auch und sehen jetzt auch mal Leute, die sagen, ja, und ich kenne euch schon, wo ist eigentlich diese und diese Sorte, die vermisse ich so. Wir haben so ein paar Sorten gerade aus dem Sortiment genommen, also nur temporär, weil wir gerade eben wegen Corona das Sortiment ein bisschen eingeschmolzen haben, damit wir wirklich weiterhin immer frischen Senf anbieten können. Das ist halt so das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, frischer Senf, frisch gemahlen. Wir stellen kleine Mengen her.
Wie lange ist denn Senf frisch eigentlich?
Also wir schicken keinen Senf raus, der älter ist als 2-2,5 Monate. Senf hält sich ja unendlich lange.
Ja, das wollte ich sagen,
also,
oder?
Ja, also wir vergeben MHD von einem Jahr ab Mahltag.
Ja.
Also man kann immer auf dem MHD erkennen, an welchem Tag der Senf gemahlen wurde. Aber Senf hält sich Jahre. So, und ich glaube nicht, dass es sehr häufig so ist, dass Leute 2-3 Monate alten Senf sozusagen kaufen können.
Der hält sich auch geöffnet?
Ja. Die Senföle, die ja im Senf drin sind, und wir mahlen ja so auf unserer Steinmühle, dass wir kalt vermahlen. Senföle sind wärmeempfindlich, also bei Temperaturen über 30 Grad werden die zerstört. Das heißt, wir mahlen kalt, das ist für uns wirklich Fingerspitzengefühl. Der Steinabstand wird händisch eingestellt und variiert. Also sobald Wärme durch Reibung entsteht, wird der Steinabstand vergrößert.
Das heißt, es dauert lange?
Es dauert lange. Es wird auch teilweise, bedeutet das ein Mahlgang mehr.
Ja.
Also es ist hier nichts mit schnell oder so, sondern es wird langsam gemacht. Der soll langsam und kalt durch die Mühle gehen.
Also wenn man entschleunigen will, setz dich hier hin.
Ja.
Schau zu.
Genau. Also wir haben eben mehrere Mahlgänge und das hat eben den Hintergrund, dass der Senf kalt gemahlen werden soll, damit diese Senföle, die wirklich kostbar und wohltuend sind, eben auch hinterher noch im Senf drin sind, wenn er fein gemahlen ist. Das ist eben die Kunst, Senf fein zu mahlen, sodass du ein weiches Mundgefühl hast, ein cremiges, und trotzdem die Senföle noch hast.
Und wenn ich einen groben Senf habe, dann habe ich aber auch immer, der ist natürlich immer dann mit fein gemahlenem wahrscheinlich vermischt. Ne?
Nicht unbedingt. Also ich kenne auch Produkte, da ist nur grober Senf drin. Wir haben ja einen knusprige Pixie, da hast du ganze Saat und fein gemahlene. Es gibt aber auch so aufgerissene.
Durch Zufall ist knusprige Pixie hier geöffnet und ich hau mir mal ein bisschen was pur auf den Handrücken. Ich probiere mal, ja?
Ja.
Erzähl weiter bitte.
Ja.
Ist der scharf eigentlich?
Der ist ganz mild.
Ganz mild.
Die knusprige Pixie ist wirklich ungefährlich.
Oh, die knuspert ja wirklich.
Ja, genau. Das ist die ganze Saat. Also die kriegt von uns eine besondere Behandlung sozusagen, damit sie eben auch so knuspert.
Und Koriandersamen.
Koriandersamen ist da auch drin, genau. Aber den hast du da nicht mehr ganz drin. Den haben wir fein gemahlen. Der wäre so groß. Also Koriandersamen ist deutlich größer als Senfsaat.
Also das, ja stimmt.
Das, worauf
das,
du
was
gerade,
ich jetzt sind.
Das sind Senfsaaten. Das ist auch, also da kann ich gleich noch ein bisschen was.
Der geht so ein bisschen so in so eine süßliche Richtung auch. So leicht,
ja, ist
ganz
leicht,
leicht.
Süß, genau. Mhm. Und da siehst du auch, dass die Senfsaat verschiedene Farben hat. Also die weiße und da siehst du so eine bräunliche.
Mhm.
Die heißt aber schwarze Saat. Also Senf machen ist nicht unbedingt immer logisch. Und die weiße und die schwarze Saat unterscheiden sich. Das sind richtig verschiedene Pflanzen. Die unterscheiden sich durch die Öle. Also in der weißen Saat ist Sinalbin und in der schwarzen Sinigrin. Das sind verschiedene Senföle. Und je dunkler, man kann so sagen als Faustformel, je dunkler die Saat ist, desto schärfer ist sie.
Okay.
So, und da dieser Senf, wie du
siehst. Gibt es denn auch so ganz dunklen Senf?
Ja, also das ist schon, ich habe hier den pfeffrigen Peter, den siehst du es an, der ist.
Da gehe ich auch nochmal.
Ja, der ist.
Darf man da eigentlich mit dem gleichen Messer reingehen?
Da darfst du mit dem gleichen Messer reingehen.
Okay.
Ja.
Ist das zu viel?
Ich denke, du hältst es aus.
Okay.
Dich scheint
die Nase
so schnell
frei, ne?
Nichts umzuwerfen. Ja, du kannst auch schnupfen.
Also, es ist morgens um 9 übrigens, Leute. Ich brauche meinen ersten Senf.
Boris ist ein sehr tapferer Mann.
Da ist ja Pfeffer drin.
Ja, da ist Pfeffer drin.
Oder?
Ja, aber die Schärfe, die dir in die Nase steigt, die kommt vom Senf. Da sind ganze grüne Pfefferkörner drin.
Oh ja, oh.
Der geht hoch.
Da ist aber noch was anderes drin irgendwie. Da ist noch so ein Nebenton.
Ja.
Machen wir gleich noch eine Verkostung?
Ja.
Weil jetzt habe ich ja gesehen, was es war. Also das sind ja eher, sagen wir mal, so die Klassiker hier,
ja,
ne? Die beiden?
Ja, das sind die klassischen. Also der Nebenton, da sind natürlich auch noch andere Gewürze drin.
Und das ist das ein Geheimrezept? Oder?
Ja, na klar.
Ach so.
Also was eben.
Sind das Familienrezepte denn eigentlich oder habt ihr die,
also
oder
wenn,
hast du die dir selber erarbeitet?
Also ich meine, ich bin ja diejenige, die Manufaktur gegründet hat und die Rezepturen entwickelt hat. Also wenn du mich jetzt als Familie bezeichnest.
Hätte ja sein können, dass Oma auch schon mal.
Nein, gar nicht. Nee,
also es gab keine.
Nee. gar nicht. Also meine Oma, weiß ich gar nicht, wie die zu Senf stand. Meine Mutter hat überhaupt keinen Senf gegessen. Oh. Mein Vater hat Standardsenf gegessen aus dem Supermarkt. Also ich komme nicht aus einer
Senfdynastie.
Generell auch, ja, das zum einen nicht und auch nicht aus einer kulinarisch besonders bewanderten Familie, das muss man auch mal sagen. Also das habe ich mir, ich habe es gelernt. Also ich habe auch tatsächlich schmecken gelernt durch das Erarbeiten der Rezepturen. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Also gar nicht.
Du hast ja früher was anderes gemacht. Das müssen wir ja gleich nochmal sagen. Mhm. Aber du warst auch nicht kulinarisch bewandert?
Null.
Null? Na, erzähl doch mal. Was hast du denn vorher gemacht? Wie kommt man zum Senf?
Also ich habe in verschiedenen Universitäten Soziologie studiert und habe mich im Studium mit so Themen, die mich wirklich sehr interessiert haben, befasst, wie zum Beispiel Videoüberwachung im öffentlichen Raum als Mittel für innere Sicherheitspolitik.
Ich guck mal hier.
Ja, hier findest du ganz sicher keine Kamera. Das sensibilisiert einen ja auch, so ein Thema. Also ich habe mich mit Themen befasst, die ich unheimlich spannend fand, die die Gesellschaft betroffen haben oder auch immer noch betreffen, aber die hatten überhaupt nichts mit Feinkost zu tun. Und dann bin ich eben nach dem Studium, habe ich angefangen zu arbeiten, das machen die meisten Menschen so, und bin über einen Studentenjob dann fest angestellt worden. Und das war zufälligerweise Weiterbildung, also nichts, was ich mir aktiv ausgesucht habe und etwas, was sich nach ein paar Jahren als gähnend langweilig herausgestellt hat. In Kombination mit aber sehr langen Arbeitswochen. Und das war einfach Mist. Das muss man einfach mal so sagen. Also ich habe richtig gemerkt, ich gehe vor die Hunde. Also das ist überhaupt nicht das, was ich machen will. Ich war unglücklich. Und dann habe ich also eben gemerkt, so, das ist es nicht. Dahin soll meine berufliche Reise nicht gehen. Und dann war ich Anfang 30. Also mit Anfang 30 habe ich mir nochmal angeschaut, was will ich eigentlich wirklich machen im Leben. Mhm. Nachdem das Studium, also das wollte ich wirklich machen, das waren Inhalte, die mich wirklich interessiert haben, und dann kamen diese paar Jahre, wo ich gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich mir ein Jahr gegeben zur Orientierung und habe mir verschiedene berufliche Bereiche angeguckt, und in diesem Jahr habe ich in meiner Freizeit Lebensmittel hergestellt. Ich habe Käse gemacht, ich habe Brot gebacken, ich habe Marmelade gekocht. Und
also einfach, weil du mal
einfach, weil mir das was, Freude gemacht hat.
Du wolltest
hat.
Auch mal was schaffen dann, ne?
Ja, ich wollte was. Ich war ja vorher in der Dienstleistungsbranche, ja, und habe praktisch am Abend nie gesehen, was ich am Tag eigentlich geschafft hatte. Mhm. Denn wenn man am Tag 100 Mails abarbeitet, sieht man das aber abends nicht. Nee. So, du gehst von deinem Schreibtisch weg und der sieht genauso aus wie morgens. Und ich glaube, ich habe da einfach sofort eine Befriedigung draus gezogen, dass, wenn ich Lebensmittel herstelle, ich das dann eben sehen kann und ich kann sie auch verschenken und Menschen freuen sich und ich kann die dann abends auf den Abendbrottisch stellen und man isst das und ist glücklich. Und das hat mir Spaß gemacht, das habe ich einfach gemerkt. Aber da habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das mein berufliches Leben irgendwie,
also es hätte auch, hätte auch der Käse sein können. So.
Es hätte auch der, ja, wobei, also ich war auf einem Ziegenhof in Mecklenburg-Vorpommern, ja, tatsächlich auch in meinem Orientierungsjahr.
Ach, du bist da wirklich auch rumgezogen und hast gesagt, okay.
Ich habe mitgearbeitet und habe mir verschiedene Sachen angeschaut.
Ah, das ist toll.
Ja, und ich war auf einem wirklich tollen Ziegenhof, wo eben aus der Ziegenmilch Käse hergestellt wurde, der fantastisch ist. Habe aber gemerkt, dass ich den Geruch von Molke nicht mag. Ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, weil ich selber auch Käse liebe, aber ich habe gemerkt, ich kann diesen Molkegeruch nicht ausstehen, und Käseherstellung ist sehr nass und kalt. Mhm. Und dieses fand ich auch nicht so, es hat mich nicht so angesprochen irgendwie, dieses Nasskalte als Arbeitsplatz.
Aber ich meine, Senf kann ja auch, ich habe mal Senf, erzähle ich gleich, mal selber gemacht, der kann aber auch übel riechen. Ich habe da wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht.
Senf riecht intensiv und...
Also, oder sagen wir mal, intensiv, übel, ja.
Ja, also nein, das kann ich schon auch verstehen, dass du sagst, dass er dir nicht gut gerochen hat, weil er durchaus schwefelige Noten hat, wenn er frisch gemahlen ist. Mhm. Aber das ist einfach, das gehört dazu. Und das ist auch nur nach der Reifephase, also das haben wir nicht die ganze Zeit, sondern nach der Reifezeit, wenn man so einen Reifebottich öffnet, dann hat man einmal diesen Geruch, das ist das Senfgas sozusagen, was ja eben sich ganz stark aufgebaut hat in der Reifephase, das entweicht einmal aus dem Reifebottich, und dann ist es aber auch das gewesen. Danach riecht er gut.
Hast du nicht den permanenten Geruch wie von Molke, weil die ist ja immer und
ja, aber du merkst ja auch, du sitzt jetzt ja hier.
Also ein wunderbarer Duft.
Also ich finde, es riecht bei uns vor allen Dingen nach Gewürzen.
Ja.
Jetzt gerade riecht es auch nach der Tomatensauce, die wir gestern gekocht haben.
Ah.
Die hängt jetzt noch ein bisschen in der Luft. Die Senfherstellung selber ist eigentlich nicht besonders geruchsintensiv, weil sie ja kalt stattfindet. Und vor allen Dingen riecht man da den Essig. Also diese Essignoten, aber der ist auch sofort wieder weg, dieser Essiggeruch, wenn wir mit dem Mahlen fertig sind und alle Reifebottiche geschlossen sind.
Gehört denn immer Essig zum Senf?
Ja. Also Senf ist der Haupt Essig ist das, ist der Hauptbestandteil von Senf. Das war auch immer schon so. Also das entweder ein vergorener Fruchtsaft oder auch Wein, aber vor allen Dingen auch Essig im Senf drin war, um ihn einfach haltbar zu machen. Also Senf selber konserviert sich ja durch die Senföle, aber gerade, also wenn dann Wasser dazu kommt, ist es durchaus hilfreich, wenn man eine saure Zutat dazu gibt, damit der pH-Wert eben für weitere Konservierung sorgt, damit sich Senf eben auch länger hält. Mhm. Würde ich Senf jetzt nur mit Wasser anrühren, mahlen, würde er sich nicht so lange halten. Und der Senf sorgt, der Essig sorgt natürlich auch für eine gewisse Frische. Also diese Säure hebt ja auch den Geschmack. Also Senf, wenn man ihn pur isst, schmeckt warm, nussig, so ein bisschen wie so Maissilage riecht. So schmeckt Senf nur mit Wasser angerührt. Aber ich würde auch denken, das ist so ein erlernter Geschmack, dass Senf sauer schmeckt. Das würde auch irritierend sein, wenn man den Essig weglassen würde. Also es käme mir auf jeden Fall nicht in den Sinn. Und wir haben ja auch richtig tolle Essige. Also wir arbeiten mit einem Apfelessig, einem naturtrüben, nicht gefilterten Apfelessig und mit einem Weißweinessig. Die haben nur eine ganz geringe Säure, also 5-6% Säure. Weil wir eben also einen aromatisch tollen Essig haben wollen, der eben die Rezeptur auch unterstützt. Also wir machen auch nicht überall Apfel- und Weißweinessig rein, sondern es gibt Senfe, da ist nur die eine oder nur die andere Sorte drin. Es gibt auch Senfe, wo Mischungen aus beiden drin sind. Also das ist wirklich abgestimmt.
Mhm. Okay, zu den Zutaten kommen wir gleich nochmal. Mhm. Aber wir wollen jetzt noch einmal deine Entscheidung hören, wie es denn dazu kam. Also Molke ging nicht,
sagtest du. Ja, ach so, genau.
Molke. Wir springen hier wieder ein bisschen.
Ja, Molke ging nicht. Aber ich habe festgestellt, Lebensmittelherstellung ist eine tolle Sache. Und habe dann gedacht, warum ist das denn, also warum eigentlich nur als Freizeitgestaltung? Warum denn? Und habe eben auf diesem Ziegenhof ja natürlich auch die Frau kennengelernt, die das gemacht hat. Und sie war Theaterkulissenmalerin, also auch eine Quereinsteigerin. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich eben auch so ein menschliches Vorbild hatte, dass jemand, der eben aus einer beruflich ganz anderen Ecke gekommen ist, aufs Land gezogen ist, sich Tiere angeschafft hat und sich das in ihrem Fall ja das Käseherstellen angeeignet hat. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die das kann, kann ich das auch. Dann, also das war immer so das Gefühl, okay, das kann man machen. Also ich hatte unheimlichen Respekt vor Lebensmittelproduktion, denn man hat ja auch Verantwortung. Ne? Es muss ja wirklich klar sein, dass das, was man in Gläser füllt und in die Welt schickt, dass das auch in Ordnung ist. Ne? Und das ist, es war auch ein Riesenberg. Also hätte ich vorher geahnt, was das bedeutet.
Ehrlich? Ja?
Ja. Also ich hätte mindestens sehr stark nachgedacht, ob ich mir das wirklich antun will. Also es ist nicht so, dass einem das irgendwie leicht gemacht wird, an Informationen zu kommen zum Thema Hygiene oder was ich auf ein Rücketikett schreiben muss. Also das muss man sich wirklich mühselig zusammensuchen. Auch solche Anweisungen ändern sich auch. Man wird darüber aber nicht informiert. Also da muss man eben selber gucken. Da hängt unheimlich viel Lesen von nicht gerade unterhaltsam geschriebenen Behördentexten mit dran. Und dann kommt ja natürlich das ganz andere und sehr weite Feld des Einkaufs. Ne? Also wie komme ich an meine Zutaten und das war bei mir eigentlich die größte Herausforderung, wie komme ich an meine Geräte? Also Senfherstellung in Deutschland passiert in großen
Fertigungsstraßen. Und so für kleine Manufakturen gibt es wahrscheinlich nichts von der
Nein,
Stange. Ne?
Es gibt gar nichts von der Stange. Ah. Und das war mit die größte Herausforderung, da eine Mühle zu finden, eine kleine. Denn also die Senfmühlen, die es gibt hier, sind entweder, wie gesagt, große Fertigungsstraßen oder es sind so alteingesessene Senfmühlen, die wirklich mit diesen Granitsteinen arbeiten, die sie seit 150 Jahren haben und ab und zu mal nachschärfen. Sowas findet man auch nicht auf dem Markt, das kann man nicht kaufen, außer sind die Dinger riesig. Da wurde ja praktisch um die Mühle das Haus drum gebaut. So, ne? Okay. So, das war also für mich nicht so richtig handelbar, weil ich natürlich keine Produktionsräume hatte. Ich hatte mich eingemietet erstmal in der Restaurantküche, also Es fing ja wirklich sehr, 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 sehr klein
aber
an.
Aber wie kam jetzt denn die Entscheidung zum Senf? Also hat das irgendwann Klick gemacht, dass du sagst, Senf?
Also das hat Klick gemacht insofern, als dass ich ein Glas Senf geschenkt bekam, den eine Freundin selbst gemacht hatte. Und der passte mir so wunderbar in mein, ich mache zu Hause selber Kram rein. Und ich dachte, ach super, ich liebe Senf und den kann man auch selber machen, war ich nie drauf gekommen.
Ja.
Und habe dann angefangen zu recherchieren, wie geht denn das eigentlich, was brauche ich denn eigentlich dafür, was ist denn in Senf so drin und habe angefangen sozusagen Senf zu Hause privat herzustellen und den dann auch privat zu verschenken und also zeitlich zusammen fiel das eben mit meiner Zeit auf dem Ziegenhof, wo ich dann eben gesehen habe, okay, also man kann als Quereinsteiger Lebensmittel herstellen, das geht. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und habe so überlegt, was mache ich denn jetzt? Also es war natürlich jetzt nicht so naheliegend mit dem Studium, mit meinem Einstieg da in die Dienstleistungsbranche. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Ich hatte überhaupt keine Selbstständigen in der Familie. Es war nicht so naheliegend zu sagen, ich mache mich jetzt...
Zack, mache ich jetzt mal. Sprung ins Ungewisse.
Ich mache mich jetzt mal selbstständig. So. Es gab damals auch noch gar nicht so viele Manufakturen. Also das ist ja erst so in den letzten 8 Jahren, glaube ich, so richtig. So als ich mich selbstständig gemacht habe, also 2008, da gab es in Hamburg vielleicht 3 oder 4, die ich so kannte. Vielleicht, also gab es sicher mehr, aber 3 oder 4, die ich so kannte. Das heißt also, das war gar nicht so stark in der Presse vertreten, wie es jetzt ist. Jetzt liest man ja unheimlich viel über sogenannte Startups. Auch Startups war früher nicht so das große Thema.
Das Wort gab es aber damals
schon. Das Wort gab es schon, ja. Wir sprachen schon Englisch. Der junge Kontinent war schon entdeckt. Aber...
Genau.
Aber es war nicht so verbreitet. Also diese Foodie-Bewegung, die gab es da nicht. Also dass Essen auch irgendwie sexy ist und schick und gerade auch, also Slow Food gab es schon, aber also ich habe gedacht, okay, ich finde Senf super. Ich habe dann zu Hause als Hobby Senf gemacht und gemerkt, das ist eine Herausforderung. Also das war auch einer der Gründe, warum es Senf geworden ist. Senf herzustellen ist echt schwierig, weil du diese Körner mahlen musst und zwar behutsam, damit das, was Senf ausmacht, auch später noch da ist. Und Senf ist wirklich ein Spielverderber, weil er eben, wenn er frisch gemahlen ist, scharf ist. Und du kannst dann da schön andere Zutaten mit runterrühren, was ich von Anfang an gemacht habe, Fruchtanteile. Aber das kann dann gut sein, dass der nach 4 oder 6 Wochen, wenn die Schärfe nachlässt, dir dann sagt, okay, aber beim Kümmel hast du dich echt verhauen. Das war viel zu viel.
Also das heißt, das man braucht dann auch viel Erfahrung oder muss viel üben. Also ja. Ich habe mir auch Senf mal selber gemacht und dachte auch so, erstmal sind die komplett unterschiedlich ausgefallen. Und das, was du sagst, dass er sich verändert. Ja. Ich habe das zwar auch nachgelesen, lass den erstmal stehen, ja. Ich weiß nicht, 4 Wochen oder ja. so. Und vorher nicht probieren, bringt nichts. Aber das ist schon, also ja. da muss man sich schon mit beschäftigen. Man ja. macht nicht mal eben so seinen Senf und sagt so, jetzt habe ich erstmal einen Senf für ein Jahr. Der kann auch schon echt daneben gehen. Ne?
Ja, das ja. kann er. Also ich habe für meine ersten Rezepturen 1,5 Jahre gebraucht.
Ach so, ja.
Ja. Ja, also mittlerweile brauchen wir nicht unbedingt noch so lange, also mit einer Ausnahme, also unsere neueste Senfsorte hat 2 Jahre in Anspruch genommen, aber das war auch echt eine Herausforderung, weil der mit geräucherter Saat hergestellt ist und Rauch und Säure harmonieren nicht wirklich gut. Das war wirklich deswegen so, war wirklich Fingerspitzengefühl gefragt und Geduld. Aber für andere Rezepturen brauche ich nicht mehr 1,5 Jahre, weil ich einfach in Bezug auf Gewürze mittlerweile weiß, welcher prozentuale Anteil verträglich ist in der Rezeptur. Trotzdem ist Produktentwicklung zeitintensiv. Also wir machen immer mindestens 8 Rezepturen parallel mit unterschiedlichen Variationen in der Rezeptur, damit wir eben nicht, wenn wir einen Senf nach 4, nach 8, nach 12 Wochen probieren, dann feststellen, ah nee, das ist jetzt doch nicht das Richtige und dann nochmal von vorne anfangen. Sondern deswegen machen wir das in Serie, sodass wir eben 8 verschiedene Rezepturen in diesen Abständen probieren können, um dann eben zu sagen, der ist es eher als der.
Aber kannst du jetzt schon beurteilen und sagen, also der ist jetzt gerade frisch oder wird jetzt erstmal, kommt jetzt erstmal zum Ruhen oder wie, ich weiß nicht, wie man sagt, oder zum Reifen. Kannst du schon sagen, so wird der mittlerweile?
Nee, das kann ich nicht, weil die Schärfe auch meine Geschmacksknospen sozusagen berührt und ich kann schon bestimmt sagen, dass da zu viel Essig dran ist, also weil Säure auch ähnlich dominant ist wie die Schärfe,
ja.
Aber jetzt in Bezug auf Gewürze oder auch Zucker kann ich das nicht sagen, da ist einfach die Schärfe so dominant bei dem frischen Senf, da kann ich nicht dran vorbeischmecken, die ist ja einfach da und die auf eine gewisse Weise stellt sie ja meine Geschmacksnerven lahm. Na, also die ist einfach, da kann ich ja nicht dran vorbei. Das ist ja dieses starke Schärfegefühl.
Ja, ja.
Kann ich nicht dran vorbeischmecken. Also da muss ich wirklich genauso warten wie alle anderen. Möglicherweise spüre ich es bei einem 8 Wochen alten Senf dann schon eher. Also weil ich dann schon merke, okay, da ist was so dominant. Oder das wird, den schmecke ich jetzt schon so raus, dieses Aroma von diesem Gewürz oder so. Das wird also zu stark sein, das kann ich dann schon sagen. Aber ansonsten muss ich da genauso durch diese okay. Zeit.
Also du hast deinen Senf gemacht, es hat gedauert
ja.
und dann musstest du ihn ja irgendwie vermarkten.
Ja.
Wie ging das?
Ja, also das ist so eine Geschichte, ich bin im Grunde genommen reingestolpert in meine Selbstständigkeit. Ich habe das nicht geplant. Also wie gesagt, Senf machen war ja ein Hobby und wie das so ist bei produktiven Hobbys, irgendwann hat man ganz schön viel und habe ich angefangen, die Senfe zu verschenken. War da noch gar nicht so weit zu sagen, ich mache mich jetzt mit Senf selbstständig.
Ach, das sondern, war noch kein das Business. Nur die Senfgläser.
Da standen verschiedene Senfgläser in verschiedenen Geschmacksrichtungen mit verschiedenen Zutaten und dann habe ich die unter anderem auch einer Freundin mitgegeben, die selber selbstständig ist und die hat mich angerufen und gesagt, ich habe gerade deinen Senf probiert, du musst auf die und die Messe damit gehen. Und so ging das los. Also ich bin dann, weil sie das gesagt hat, auf die und die Messe gegangen. Es war so eine kleine Messe in Eimsbüttel. Mit meinen 4 Sorten, mit selbst ausgedruckten, am Computer ausgedruckten Etiketten, habe mir dafür dann einen Firmennamen überlegt, Senf Pauli.
Das war ja schon mal gut.
Ja, das war schon mal gut. Also ich hatte auf Senf Pauli gelebt und so war es eigentlich auch naheliegend dann, diesen Namen zu nehmen. Hab mir auch schon diese sprechenden Namen überlegt, die Senfe ja auch immer noch haben. Und mit diesen 4 Sorten bin ich da hingegangen und habe die eben auch geöffnet, damit ich eben auch die Kunden probieren lassen kann. Und da habe ich so ein positives Feedback bekommen von Leuten, wo ich dachte, okay, die müssen jetzt ja nichts Nettes sagen. Das ist ja anders bei Freunden. Wenn man Freunden Senf schenkt, dann weiß man nicht so genau, wie ehrlich sind die jetzt.
Und hast du mal geguckt eigentlich, wenn du Freunden so was geschenkt hast, ob der dann schon mal benutzt wurde, wenn du die nochmal wieder besucht hast? Ich gehe mal an deinen Kühlschrank. Der steht da immer noch.
Nein, das habe ich nicht gemacht.
Der schmeckt super.
Ja, nee, habe ich nicht gemacht.
Okay. Also nee, die waren dankbar. Und die fanden es super. Du warst dankbar für das Feedback. So
genau, rum. Und das hat mir wirklich einen Schub gegeben. Also dieses Feedback von vielen fremden Menschen. Also es war eine sehr gut besuchte Messe. Ich war nach kürzester Zeit ausverkauft. Also ich hatte vielleicht 100 Gläser mit. 4 Sorten, 100 Gläser insgesamt. Das war natürlich eine geringe Menge auch. Und die waren weg. Also ich war vor Ende der Messe ausverkauft und hatte eben dieses positive Feedback bekommen. Und da dachte ich, okay, also offensichtlich kannst du das. Es war natürlich auch kein Selbstbewusstsein da in Bezug auf, kann ich eigentlich Lebensmittel herstellen? Ich hatte ja keine Ausbildung und ich war so verhaftet in diesem...
Es gab auch keinen Businessplan.
Nein. Es gab nur die Lust, mit den Händen zu arbeiten und Liebe zu Senf. Das gab es.
Ist das nicht manchmal sogar der beste Start? So also, ein Start?
Offensichtlich, wenn ich
als mir jetzt... Als auf dem Reißbrett geplant?
Angucke, ja, also ich bin ja überhaupt... Also es gibt ja mittlerweile auch Manufakturen, die sind so geplant. Ne? Also da wird Marketing, es steht da im Vordergrund, die Produktion ist irgendwie ausgelagert. Ich komme ja genau aus der anderen Richtung. Bei mir gab es erst die Produktion und dann gab es die Frage, wie gestalten wir eigentlich die Etiketten? Das habe ich auch lange, also Jahre links liegen lassen. Die Etiketten hatte mein Mann irgendwie mit so einem komischen Programm irgendwie erstellt. Der ist kein Grafiker und ich auch nicht. Also das haben wir wirklich so nachts am Schreibtisch und so sahen die auch aus. Aber so bin ich gestartet. Ne? Also da war null irgendwie Geld in die Hand genommen. Ich habe wirklich mit meinem Ersparten die ersten Schritte gemacht, die ersten Geräte angeschafft und in den ersten Jahren immer nur reinvestiert. Also immer nur, wenn was eingenommen war, wieder was angeschafft. Das, weil ich einfach dachte, ich bin ja nicht vom Fach. Also vielleicht stellt sich heraus, das wird alles nichts. Ne? Und das hat wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich dann so gemerkt habe, okay, das läuft, es werden immer mehr Händler. Also über diese Messe bin ich übrigens auch an meine erste Geschäftskundin gekommen.
Ah.
Ja. So, und dann hat, ich weiß nicht,
ist das, die noch Kundin?
Nee, aber den ganzen Laden gibt es nicht mehr.
Die ist, und gibt es noch von den ursprünglichen Sorten?
Ja, gibt es bis auf eine Sorte, die wir gerade rausgenommen haben, aber auch nur temporär sind. Die anderen 3 sind noch da, ja. Okay.
Darf ich noch weiter probieren eigentlich? Ja? Ja. Wollen wir das mal so zwischendurch machen? Wir quatschen dann weiter.
Gerne.
Ich möchte die gerne blind.
Ja.
Also ich guck weg, du beziehungsweise weg. Ich gebe, du hältst mir was hin und ich gehe hier mit zum Stick rein. Grissini, Stick und dann, ich guck weg.
Okay, du guckst weg.
So, jetzt Leute, wird's mal spannend.
So. Du guckst weg.
Ja. Seit wann gibt's eigentlich, so, jetzt machen wir Historikstunde. Seit wann gibt's eigentlich Senf schon? Oder kennt man Senf?
Jetzt habe ich gerade ich habe gerade einen Deckel fallen gelassen. Ich bin gerade ein bisschen laut, weil ich einmal die Gläser hier alle aufschraube. Ja, das
ich rede mal weiter. Ich darf ja nicht gucken, weil die haben auch unterschiedliche Farben, ne?
Ja.
Okay.
Die Senfe haben sehr...
Du hältst aber zu und ich führe das dann, ich muss nur aufpassen,
dass also wenn das Mikro nicht treffe. Wenn du das Grissini mal so senkrecht runterhältst, dann werde ich jetzt einfach von unten ein Glas Senf da reinducken.
Sehr gerne.
So.
Bist du schon da?
Ja.
So?
Du musst gar nichts machen. Ja.
So?
Jetzt.
Mach ich keinen Dreck?
Nicht aufmachen.
Okay.
Nicht die Augen aufmachen.
Ich gehe ran.
Nee, sieht super aus.
Das ist eine Frucht?
Ja.
Und das ist meine Lieblingsfrucht, die schmecke ich immer raus.
Ja.
Ich habe aber auch den Vorteil, dass ich vorhin gesehen habe, dass es das auch gibt. Himbeere.
Ja, richtig. Norddeutsche Himbeere.
Die ist gut.
Schmeckst du das raus?
Ja. Norddeutsch nicht.
Ach so, das nicht. Ja, was ist gut? Das sind gute Himbeere, ne? Ja.
Da, aber die schmeckt, das schmeckt man schon raus. Du hast vorhin gesagt, als ich sagte, machen wir eine kleine Verkostung.
Ja, ich dachte auch das nicht. Wird
schwer, aber die schmecke ich sofort raus.
Die schmeckst
raus.
Du sofort raus.
Aber ich bin echter Himbeer-Fan.
Ja, okay.
Es gibt nichts Besseres als eine Himbeere. Aus der Bärenfraktion.
Das, da haben wir ja Glück, dass wir einen Himbeersenf machen. Mhm.
Der ist aber sehr mild.
Ja.
Wozu würde ich den nehmen?
In erster Linie zu finde ich Ziegenkäse oder Schafskäse. Mhm. Ganz toll auch auf einen Frischkäse, also so einen Frischziegenkäse. Ja. Da oben drüber einfach nochmal so ein Streifen Himbeersenf ist fantastisch. Den darfst du auch so Kuhmilchkäse essen, aber ich habe ihn gemacht für Ziegen- und Schafkäse. Ist auch, möchtest du nochmal?
Nee,
ich möchte. Auch, du möchtest noch einen anderen. Ist auch eine Hommage tatsächlich an den Ziegenhof, der mich im Endeffekt dazu verleitet hat, mich mit Lebensmitteln Herstellung und selbstständig.
Wie macht ihr das denn? Ihr verarbeitet dann frische Himbeeren oder?
Ja.
Und das heißt, der ist jetzt dann schon ein bisschen älter. Oder werden die eingefroren? Nee,
also die sind tiefgefroren.
Also die werden dann tiefgefroren und die kommen aber.
Genau, aber die kommen dann kommen frisch.
Aus Norddeutschland. Kommt denn alles eigentlich so mehr oder minder Saat? Kommt Senfsaat?
Die Saat kommt aus Niedersachsen.
Okay.
Das ist Bioland-Senfsaat. Die kriegen wir direkt vom Bauern.
Ja.
Darüber bin ich sehr glücklich. Also der beliefert uns auch von Anfang an, seit wir die Mühle haben. Und der macht richtig tollen Senf.
Und der hat auch an euch geglaubt. Ist ja auch ein bisschen mehr geworden, schätze ich mal.
Ja, das ist ganz süß. Wir hatten letztes Jahr ein Interview, wo auch er interviewt worden ist. Und er hat gesagt, ja, Frau Osterholz, sie war mal da. Und dann, also ich habe ihn mal besucht. Er wohnt wirklich aus einem alten Gut in Südniedersachsen. Fantastisch schön, hat auch eine Schnapsbrennerei und sowas.
Ah.
Und der baut Senf an mehr als Hobby. Also der lebt eigentlich Gerste, Leinsamen, Erbsen, was man also haben kann und auch Getreide. Und auf Senf hat er Bock. So, und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass der uns beliefert und der macht wirklich richtig guten Senf.
So, wir machen weiter?
Ja, wir machen weiter.
Darf ich?
Ja.
Fliegt X runter?
Ja, geht los.
Hm. Also erstmal ist der sehr lecker.
Ja.
Der hat, ist das eine... Das ist nicht bei Weitem nicht so eindeutig wie, was ist denn das? Das ist doch Lakritz.
Ja.
Das kommt, ich habe gedacht, das kriege ich, das ist das Einfachste. Das war eigentlich für mich der, den ich sofort, wenn ich keinen erkenne, erkenne ich Lakritz.
Ja.
Aber der kommt nicht sofort, der kommt so ein bisschen um die Ecke.
Genau, der kommt um die Ecke, ja.
Es hat was Fruchtiges und dann wird er so ein bisschen dumpf.
Genau.
Aber das ist nicht, also ich habe es mir fast ein bisschen fies lakritzig vorgestellt.
Ja.
Aber das ist ja ein fein lakritziger.
Ja.
Oh ja, jetzt sehe ich es auch, der Stick ist,
dunkel,
ist ein bisschen dunkel. Ich nehme einen neuen Stick.
Ja.
Mhm. Ich muss mal hier, neutralisiert man mit Kaffee? Ja, immer.
Unbedingt. Also Kaffee ist eigentlich das perfekte Getränk für Verkostung. Eigentlich müsste ich dir jetzt Gurkenscheiben reichen. Und möchtest du einen Schluck Wasser? Wasser haben wir hier.
Ja, gerne. Sehr gerne. So, wir waren nochmal bei der Geschichte. Senf. Des Senfes.
Die Historie, meinst du?
Ja, nicht bei deiner Geschichte, sondern die Historie, ja.
Ja. Also die Historie besagt, also sagen wir mal aus den Quellen, die mir zugänglich sind, und ich bin ja keine Historikerin, sondern Soziologin und Senfmüllerin. So, hier ist einmal das Wasser für dich.
Sagt man Senfmüllerin?
Ja, also für den Mahlprozess Senfmüllerin. Ansonsten, wie man mich jetzt nennt, weiß ich nicht. Ich mache ja alles.
Genau.
Also den Begriff des Senfmüllers gibt es, ja. Mhm. Aber es gibt also die Senfherstellung nicht mehr als Ausbildungsberuf in Deutschland. Das ist einfach so.
Gab's mal?
Ja, gab's mal.
Aber seit wann kennt man, also, du als Hobbyhistorikerin.
Ja. Seit wann kennt man so für Titel bekommen Senf? Kann. Also man hat wohl vor 3000 Jahren in China schon sich mit Senf befasst.
Ach.
Und dann ist er wohl als Heilpflanze nach Europa gekommen. Und man hat, glaube ich, vor 1800 Jahren irgendwie Senf auch als Paste und als Genussmittel dann hergestellt in Europa. So, und dann hat er von da seinen Siegeszug angetreten, weil die Senfpflanze extrem fruchtbar ist. Also du kannst Senf auch böse guckend auf den Kompost schmeißen und er wird einfach wachsen und gedeihen. Also so, ich habe sogar schon aufgemahlene, also grob geschrotete Senfsaat auf den Kompost geschmissen und trotzdem ist da noch was draus gekommen. Also das ist ein unglaubliches, fruchtbares Zeug.
Ja. Ja. Kann man damit denn noch was anderes machen?
Mit der Pflanze? Du kannst vom Senf, von der Pflanze praktisch, also eine Senfpflanze sieht aus wie eine Rapspflanze, ist auch ein Kreuzblüter, von Weitem kannst du ein Rapsfeld nicht von einem Senffeld unterscheiden. Die Blätter sind ein bisschen anders geformt, aber die Blüten sind sehr ähnlich, diese gelben 4.
Und auch die gleiche
Blätter.
Blütezeit
oder ja, später? Ja, was auch ein Problem ist für unseren Senfbauern, weil wir ja durch diese Raps, Mono-Raps-Anbaukultur extreme Probleme mit diesem Rapsglanzkäfer haben, mit diesem kleinen schwarzen Vieh, ja, was auf Gelb steht. Der frisst ja die Blütenblätter ab. So, und der ist auch schon gestellt durch diese ganzen Pestizide, die auf die Rapsfelder gebracht werden. Und der hat einen relativ kurzen Lebenszyklus und der beeilt sich deswegen auch mit dem Fressen. Und wenn dann der Senf zur Blüte kommt, was kurz nach dem Raps ist, dann nimmt er die auch dankend an. Genau, und also
Aber wir waren eben bei der Historie.
Ja, ich habe versucht, geschickt.
Also, Entschuldige, ich dachte nur, bevor ich flöten gehe hier.
Ja, nee, tut mir leid. Also ich war ein bisschen vom Weg abgekommen. Genau, also Senf hat sich, dadurch, dass er so fruchtbar ist, extrem verbreitet in Europa, hat überall gewachsen. Und es wurde eben schnell festgestellt, mit dem kann man eine super leckere, nützliche Paste herstellen und die war eben verfügbar im Gegensatz zu Pfeffer zum Beispiel.
Der hatte man ja auch noch gar nicht dann. Ne? Pfeffer kam ja, glaube ich, erst im 13. Jahrhundert.
Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Naja, aus Südindien, glaube ich, waren die ersten Handelswege.
Ja.
Ja, ne? Ich wollte ja nur mein Wissen anbringen.
Das ist schön. Sie hören Boris Rogosch.
Also, aus Südindien.
Ja.
Kam der Pfeffer irgendwann, glaube ich, im 13. Jahrhundert. Holländer, Portugiesen, also über Portugal, glaube ich, kam es darüber.
Okay.
Ich glaube, der erste Hafen, aus dem man den Pfeffer geholt hat, war Cochin.
Aha.
In Kerala, Südindien.
Ja. Ja.
Ich weiß es nur, weil ich mal da war.
Das ist egal, woher du es weißt. Hast du,
genau.
Also wie Boris gerade sagte, war Pfeffer damals noch nicht verfügbar, aber Senf war es und der wuchs auch und wuchs auch wieder. Und das heißt also, man konnte ihn anbauen und hat daraus eben diese Senfpaste hergestellt, die einerseits zum Würzen interessant war, aber andererseits auch zum Konservieren. Und daher kommt eben auch dieser Spruch, der muss ja überall seinen Senf dazugeben, das ist ja nichts Positives. Das hat ja keine positive Konnotation, sondern das rührt daher, dass jede Gaststätte ihren Senftopf hatte, also jeder Gast, wie die früher ja auch Bier gebraut haben.
Senf stand doch früher in jeder Gaststätte immer auf dem Tisch.
Ja, und das ist wirklich eine ganz alte Tradition, das gab es eben früher, also im Mittelalter auch schon. Und das rührte daher, dass man ja eben keine Kühlketten hatte, also Fleisch, Fisch konnte eben kaum bis gar nicht gekühlt werden und war eben oftmals auch schon drüber. Und dann hat man eben festgestellt, wenn man das ordentlich mit Senf bestreicht, dann wird einmal dieser Prozess aufgehalten des Verderbens und die Leute bekommen das Zeug auch noch.
Und du schmeckst auch nicht mehr.
Das auch. Das dumpfe, muffige. Wie gesagt, Senföle helfen, tierische Fette aufzuspalten. Und das haben sie sich eben auch zunutze gemacht, um auch dieses Fleisch, diesen Fisch bekömmlicher zu machen. Aber da der Gastwirt eben auch ungefragt diesen Senf auf den Teller klatschte, kommt daher dieser Spruch: Der muss ja überall seinen Senf dazugeben. Also Christus ist ungefragt.
Hatten wir den schon, kam daher auch Senf macht dumm?
Senf macht dumm kommt, also das habe ich mir angelesen. Ich kannte den Spruch selber nicht, aber der ist mir natürlich jetzt über den Weg gelaufen, mehrfach. Ich kenne zwei Theorien. Die eine ist, dass man auch gesagt hat, Essig macht dumm. Und da Essig Hauptbestandteil des Senfes ist, das dann auch gleich mit übertragen hat. Und die andere Erklärung ist, dass es cyanogene Senföle gibt, die sich im Körper zu Blausäure umwandeln und Blausäure schädigt nicht so cool, nicht so gut fürs Gehirn. Deswegen Senf macht dumm, aber diese cyanogenen Senföle, die heißen zwar so, aber die sind nicht in Senf drin, sondern sind in Bittermandeln drin. Da weiß ja auch jeder, davon sollte man nicht so viel essen. Aber offensichtlich, man kann sich auch wirklich fragen, warum heißen sie Senföle, wenn sie nicht in Senf sind? Aber daher, also das war eine Erklärung, die ich plausibler fand als das mit dem Essig, aber diese beiden sind mir bekannt. Und ich kann sagen, das ist so mein Standardspruch, wenn mich bei einer Führung jemand fragt, ob Senf dumm macht, dann sage ich mal, dann wäre ich schon lange Analphabetin, wenn das stimmen würde, bei den Mengen, die ich verzehre. Also von daher, nein, das stimmt nicht.
Wie viel verzehrst du denn?
Naja, also ich esse Senf täglich.
Okay.
Also ich weiß nicht,
ich muss ein bisschen aufholen. Ich möchte auch.
Okay, Entschuldigung.
Ich möchte das auch. Ich möchte auch täglich Senf.
Augen zu?
Okay, Augen zu. Wir machen noch einen.
Wir machen noch einen. Nee, warte mal, ich nehme
also einen. Also 100% Trefferquote habe ich jetzt, ne?
Ja, ich muss, glaube ich, nochmal zu anderen Senfen greifen hier.
So. Ja?
Ja.
Ja? Mhm. Habe ich schon?
Ja.
Das ist ziemlich eindeutig.
Ja.
Rauch.
Ja. sehr gut.
Muss ich mehr sagen als Rauch nehmen?
Nein, das ist Smoke on the Waterkant. Das ist unsere neueste Sorte.
Mhm. 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 Also, ja, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja kein Rauchfan.
Ah.
Insofern.
Ich verstehe es nicht. Wie geht das? Du isst auch keinen geräucherten Fisch oder so?
Doch. Ja. Aber nur bei geräuchertem Fisch.
Ach,
und kein Schinken. Bei geräuchertem Fleisch. Aber sonst.
Ja, aber was soll denn sonst noch geräuchert sein?
Also geräuchertes Fisch und Gemüse gibt es ja auch.
Okay, ja. Hm? Ja, aber ich finde, geräuchertes Gemüse macht nicht so viel Sinn wie Fisch oder Fleisch. Nee. Die Geschichte zu diesem Senf, also den haben wir. Die ältesten Aufzeichnungen, die ich bei uns gefunden habe, waren, glaube ich, von 2014. Da haben wir angefangen, damit zu experimentieren. Haben das irgendwie 2 Jahre lang versucht und dann frustriert aufgegeben. Und das wurde zu einem meiner Schubladenprojekte. So nenne ich immer die Sachen, die ich nicht richtig loslassen kann, die aber auch gerade nicht auf dem Schreibtisch liegen. Und mich hat dieser Senf rasend interessiert, weil ich ja kein Fleisch esse und auch kein Fisch, aber Umami-Noten in meinem Essen will.
Ach. So.
Ich liebe geräuchert. Ich muss auch gestehen, ab und zu esse ich auch geräuchert.
Von hinten
Fisch.
Durch die Senfküche. Einmal.
Genau. Ich liebe Rauchnoten und diese, ich glaube, das gilt für alle Leute, die vegetarisch oder vegan kochen. Du brauchst Umami in deinem Essen. Du willst ja herzhaft essen. Und deswegen hat mich das nicht losgelassen. Und deswegen haben wir Anfang letzten Jahres das nochmal wieder angefangen, nochmal neu mit der Räucherei auch. Und die haben nochmal neu geräuchert und so. Und also die Senfsaat wird ja geräuchert.
Dann bringst du die Senfsaat hin,
ja,
und lässt sie räuchern.
Die bringe ich hin. Wir haben hier so eine kleine Bioland-Räucherei in Hamburg und die machen das für uns. Also auch wirklich mit Herzblut. Und die haben das auch mitgemacht, dass sie das x-mal machen mussten. Die räuchern für uns übrigens auch Zucker, weil wir ja auch eine Rauchtomatensoße haben. Ah. Das ist der Geruch, der gerade in der Luft hängt. Die haben wir gestern gekocht.
Okay, den rieche ich aber nicht. Aber ich muss sagen, das ist jetzt kein strenger Rauchgeschmack, nur wenn man eh nicht so...
Also das ist ein perfekter Senf. Das möchte ich bitte mal ganz laut und deutlich sagen. Also ich liebe den. Ich bin so glücklich über den.
Ich werde hier gerade angeguckt. Also das kann doch nicht sein.
Ja, du musst begeistert sein,
das ist das neueste
bitte.
Produkt. Aber
hören
ich bin
Sie
ja,
nicht hin. Der Senf
ja
ist super. Er mag keinen Rauch.
Er mag keinen Rauch, aber er ist toll.
Also der Senf mit einer...
Aber wir wollen ja immer ehrlich sein.
Ja, ich finde das schön, dass du ehrlich bist. Aber an dem Punkt kannst du dich ein bisschen zurücknehmen, bitte.
Dann gehen wir auf den nächsten.
Also ich möchte kurz noch loswerden. Ja. Der Senf zu Grünkohl. Ich bin ja als gebürtige Oldenburgerin, habe ich ja Grünkohl mit der Muttermilch aufgenommen. Mhm. Der zu Grünkohl, weil Grünkohl war das einzige Essen.
Ach, du hast ja keinen ohne... Ja, jetzt
aber,
verstehe ich
ja, ich gestehe jetzt was, das bleibt ja unter uns beiden. Grünkohl war das einzige Essen, zu dem ich Fleisch gegessen habe, nämlich Pinkel. Weil das ist mein absolutes Heimat- und Herzensessen. Mhm. Und ich habe einmal im Jahr, also ich esse öfter als einmal im Jahr Grünkohl, aber ich habe einmal im Jahr eine halbe Pinkel mir erlaubt, weil da ja auch so viel Getreide drin ist unter uns.
Ja,
so. Und jetzt, seit ich diesen Senf habe, das ist ja seit diesem Winter erst, wie gesagt, haben wir im November erst rausgeholt, brauche ich nicht mehr die Pinkel. Das ist so geil.
Leute, dass also, den nicht mag, den das ist ja. Überlegen
ich finde dich trotzdem.
Gib gleich Ärger nach Abschalten.
Ich werde gleich handgreiflich. Genau, oder wenn man auf Schinkenwürfel verzichten will, kannst du den unter Rührei rühren, bevor das in die Pfanne kommt. Brauchst du keine Schinkenwürfel.
Darf ich den mal mitnehmen? Ich probiere das mal.
Na gut.
Ich gebe ihm noch eine Chance.
Na gut. Na
also, aber es ist bei mir wirklich das Thema
ja,
Rauch
das ist in
außerhalb.
Nein,
von
das ist, ich mag dich trotzdem, es ist in Ordnung. Ich liebe den Senf und das ist die Hauptsache hier.
Ich bin bereit für den nächsten. Wir wollen. Achso, ich hab nur gesehen, dass du mir das Glas gereinigt hast.
Ja.
Ist da dran?
Ja. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen schwerer, ne?
Also, natürlich ist da eine Frucht drin.
Mhm.
Aber.
Das ist auch schwer.
Ich. Nee, kann ich. Also, es ist nicht sehr rund, sehr angenehm. Ich muss ja jetzt was Gutes sagen und das fällt mir auch überhaupt nicht schwer.
Nee, brauchst du nicht.
Sehr rund, sehr angenehm. Eine schöne Säure, leichte, ganz leichte Süße, aber eine schöne, richtige Frucht, aber nicht aufsässig. Da ich nicht wüsste, was es sein kann, würde ich einfach mal, das ist eigentlich ganz, würde ich auf so eine Standardfrucht gehen. Ich würde sagen, kann das ein Apfel sein?
Ja.
Nein, ehrlich?
Ja.
Quatsch.
Ja. 100 Punkte, aber echt.
Ich würde sogar sagen, das ist ein Altländer-Apfel. Liegt relativ nahe, dass er aus dem alten Land kommt.
Liebe Zuhörer, Boris da vorne in unserem Zutatenlager und hat den Altländer-Apfelsaft gesehen.
Stimmt, ach ja.
Du bist ertappt. Ja, das ist Apfel. Wir nennen den unseren Fruchtsenf für Einsteiger, weil der eben so feinfruchtig ist.
Nicht weit vom Stemm. Ja,
ja genau.
Das stimmt. Also der ist jetzt so...
Genau.
Und der kannst du ja vielseitig
der
einsetzen.
Ist toll. Also
den kannst du ja für alles nehmen.
Also wirklich finde ich auch. Also den finde ich mit Räucherfisch, mit Käse, mit rotem Fleisch.
Mit Räucherfisch.
Ja, ich habe ja auch
Fisch isst du?
Selten, ja, okay, selten. Aber ich muss ab und zu muss ich ein Fischbrötchen essen und ab und zu muss ich auch Räucherfisch essen. Also okay. Ich esse ungefähr, sagen wir mal, 4-mal im Jahr Fisch oder so. Mhm. Ich halte mich trotzdem für eine Vegetarierin. Ich will ja auch irgendwie mich nicht kasteilen sozusagen. Mhm. Aber ich esse tatsächlich, also Fleisch esse ich wirklich, also abgesehen von dieser Pinkel nix. Aber ich probiere ab und zu Fleisch, weil ich ja auch unsere Kunden beraten können muss. Also zum Beispiel, wenn ich eine Fleischsorte noch nicht gegessen habe, irgendwas Wildmäßiges oder so, dann probiere ich davon auch eine Gabel. Ich esse ja Fleisch nicht, weil es mich ekelt, sondern einfach aus anderen Gründen. Aber ich weiß, wie Fleisch schmeckt und finde auch, das sollte ich wissen, wenn ich ein Produkt herstelle, zu dem viele Leute Fleisch essen. Ich weiß, man kann damit auch 1000 andere tolle Sachen machen. Mhm. Und wir versuchen das auch zu vermitteln. Ja, genau.
Aber ich finde den toll jetzt, würde ich sagen, von all denen, die ich jetzt hatte, als Einsteiger.
Ja.
Ne? Und dann kann man sagen, dann kann man sich weiterarbeiten in die anderen Stränge.
Ja, genau.
Und die wir jetzt hier, die ich unter Beobachtung, beziehungsweise die ich beobachten durfte, also die knusprige Pixie, heißt die.
Ja.
Ne? Das war die mit dem Koriandersamen, die fand ich auch sehr gut. Und den pfeffrigen Peter. Mit dem Pfefferkörner. Mhm. Den finde ich auch klasse.
Mhm.
Also so als Grundsortiment.
Genau,
ne?
Das sind ja so klassische Sorten. Und ich sage auch immer, daran sieht man unser Handwerk, weil die eben jetzt nicht durch Fruchtanteile verdeckt werden, in Anführungsstrichen.
Da also kann man schon viel machen, ne? Da kann man schon übertünchen, oder?
Ja, ja. Also ja, gut, das machen wir jetzt nicht. Also wir machen da trotzdem unseren Top-Senf. Ja, wir haben noch einen.
Ich habe also nur mit meinem neuen Stick hier.
Wir machen da trotzdem unseren Top-Senf rein, aber...
Ja?
Die klassischen Senfe finde ich.
Ist da zu viel drauf?
Das ist viel, ja.
Es macht nichts. Oder ist der schlimm?
Ja.
Ist der böse?
Ja. Ich muss mich ein bisschen rächen. Dafür, dass du den Rauchsenf nicht gut findest. Das ist jetzt meine Tatsache. Das ist die Mutprobe.
Was?
Ja, du musst ein bisschen.
Okay, wenn die Mutprobe heißt und gleichzeitig, es ist Chili irgendwie.
Ne? Das ist reine schwarze Senfsaat, also die schwarze.
Ach so,
die Schafe.
Das.
Und Chili. Hast
und Chili,
du recht?
Ne?
Habanero.
Ja. Oh,
ja,
der ist aber auch cool.
Der ist toll.
Meine Fresse.
Tut aber auch ein bisschen weh, oder?
Ja, ich würde man hätte den auch Ratzeputz nennen können oder sowas. Wie heißt der?
Mutprobe.
Mutprobe, ja. Aber
du schlägst dich gut. Du isst öfter mal Chili, ne?
Der ist toll. Und trotzdem, der kommt so in den, auf der ganz ersten Spur kommt der so mild und dann knallt er so raus.
Ja.
Wie sagt man, er explodiert.
Ja.
Herrlich. Aber dann war ich
du bist ziemlich gut.
Zufrieden mit mir.
Mhm.
Was haben wir denn noch? Also
Möchtest
nicht,
noch mehr?
Was wir probieren, also was erzähl mal, die heißen ja alle so schön.
Wie die alle heißen. Also wir haben Mord im Orient, da haben wir gerade die unfreiwillige Sonderedition, weil wir ein Rezept verwechselt haben.
Nein.
Und den haben wir statt mit der scharfen, mit der milden Senfsaat gemacht. Da wir den aber natürlich mit all diesen guten Zutaten gemacht haben, wollten wir den trotzdem verkaufen, haben ihn also unfreiwillige Sonderedition genannt.
Ich muss jetzt doch mal mit Wasser spülen, Entschuldigung, die Mutprobe.
Das macht das aber schlimmer, ne? Willst du nicht lieber ein bisschen Brot essen? Wasser?
Nee, das ist okay. Milch macht man eigentlich auch, ne?
Ja. Ja, bitte.
Nee, ich wollte jetzt nicht kauen.
Ach so.
Meine Fresse. Die Rache. Für den Rauch, also für den nicht geliebten Rauch, also von also mir nicht geliebten
eigentlich
Rauch.
Eigentlich könnte man ihn auch Rachesenf nennen. Einer meiner Kunden hat den mal seiner Zahnärztin geschenkt, weil die ihn so gequält hat.
Ja, so.
Finde ich super, ich liebe solche Geschichten. Also genau, wir haben Mord im Orient, der ist mit Weißweinfeigen und Sultaninen.
Oh, das klingt
also
auch schön.
Also süßer, eigentlich scharfer Senf, in diesem Fall ein bisschen milder Senf, also ist mit Zimtnote und also warmen Gewürzen. Genau, den Himmelfelder für immer hast du gerade probiert.
Himbeerfelder für immer, Zappen, das ist aber auch ein schöner.
Ist auch ein schöner Senf, ne? Ein schöner Name. Zappenduster hattest du auch gerade, das ist ja Lakritz. Dann haben wir hier Bienen und Blumen, der ist mit Lindenhonig und Blütenblättern, ein milder, fein süßer Senf. Nicht weit vom Stamm hattest du auch, da. Den hattest du Smoke on the Butterkant. Dann haben wir Grüne Wellen, das ist ein schöner Wurzsenf. Grüne Wellen ist mit flüssigem Urmeersalz aus Bad Essen. Also das wird wirklich
Urmeersalz,
das war noch nie fest, das war noch nie kristallin. Das ist so ein Vater- und Sohn-Unternehmen und die pumpen das Urmeersalz flüssig aus einem in sich abgeschlossenen Urmeer unter Bad Essen, pumpen das hoch und verkaufen das in Bag-in-Box. Das ist so einen ganz milden, aromatischen Geschmack und das kommt also in Grüne Wellen rein, zusammen mit Kräutern. Dann haben wir Grillgut, das ist eine saisonale Sorte mit Tomaten und Kräutern. Also wir haben einige saisonale Sorten, im Winter tatsächlich mehr. Pfeffriger Peter, knusprige Pixie kennst du.
Das sind genau. Die Klassiker, die gibt's sowieso immer.
Da haben wir noch einmal gute Presse, das ist noch vom, also das ist noch aus der Wintersaison, ist mit Orangen und Orangenschale.
Oh, den würde ich so gerne noch probieren. Das ist nur, ach so, ja, Winter.
Orange. Ja, wir haben so ein paar Wintersachen. Wir haben auch eine mit Meerrettich und Preiselbeeren und eine mit Apfel und Mandel. Also da gibt es ein paar.
Ja, so, da brauche ich ja jetzt nicht mehr die Augen zu verschließen.
Nee, das kannst du gerne machen, die Augen zu machen.
Der ist toll. Mm. Ja. Da schmeckst du ja richtig die...
Die Frucht. Mm.
Was würdest du dazu...
Essen? Mm. Also, ich esse den zu Feldsalat und bitteren, ja. Also auch Chicorée, super gerne. Wir empfehlen ihn auch zu Geflügel.
Zu Geflügel?
Ja.
Super.
Zu Geflügel. Und ich esse den auch gerne auf Weichkäse wie Camembert oder so. Also nicht zu kräftigen, sondern da eher so einen milderen.
Gibt es da eigentlich eine Anleitung hinten auf der?
Ne? So, also bei, hinten
beim,
steht das.
Beim Wein steht doch immer gut zu.
Steht auf dem Deckel. Also bei allen Sorten stehen auf dem Deckel so ein paar Tipps.
Ja, oute ich mich ja, dass ich nie richtig drauf gucke.
Die konnte ich früher tatsächlich richtig gut lesen. Mittlerweile kann ich diese Texte ohne Brille nicht mehr lesen. Genau, also hier steht zum Beispiel. Also wir haben auf allen Deckeln so einen kleinen warmen Einleitspruch zur Sorte. Mhm. Und dann steht hier im Käse, Geflügel, Blattsalat, Fisch bei guter Presse. Und das
hier
ist
steht nichts.
Welche Sorte hast du denn? Achso, das ist eine Ausnahme. Knusprige Pixie und Peter.
Weil die für alles gut sind.
Weil die für alles gut sind. Bei den klassischen Sorten haben wir es tatsächlich nicht gemacht. Aber bei all diesen Spezialitäten-Senfen, die ja eben... ja, schon besonders sind und wo man jetzt nicht unbedingt weiß, wenn man so einen Himbeersenf oder einen Rohlakritz-Senf hat, was man damit anfängt, bei denen steht es auf dem Deckel. Ich vertraue auf die Intelligenz unserer Kunden, dass sie mit den klassischen Senfen schon was anfangen können. Wir sind auch immer gerne für Fragen da. Wir machen auch tatsächlich auch Rezepturen auch mit den klassischen Senfen. Also wir haben so Rezeptkärtchen.
Ich nehme noch mal weit vom Stamm. Ich kann ja Senf auch so essen, ne? Übrigens.
Ja, das macht dich doch wiederum sehr sympathisch.
Aber Jung, pass auf, jetzt nicht zu viel davon. Ne?
Nein, davon kann man nicht zu viel essen. Es ist ja gut. Also es ist was Gutes.
Konserviert, ne? Und spaltet.
Wenn du dir das noch so ein bisschen äußerlich aufträgst, wer weiß, wofür du das...
Habe ich auch gelesen übrigens.
Ja.
Ich habe ja recherchiert.
Ja.
Und dass man das auch als Wickel macht. Ne?
Genau.
Senfwickel,
ja.
Ist eine bekannte Geschichte.
Ja.
So Entzündungshemd.
Genau. Entzündungshemd und auch, also Senföle. Es ist ja nicht so, dass in allen Senfen unbedingt noch alle Senföle drin sind. Also man sollte misstrauisch werden, wenn auf der Zutatenliste pflanzliches Öl steht bei Senf.
Ah.
Das ist ein Zeichen dafür, dass das gute Senföl wahrscheinlich an die Kosmetikindustrie gegangen ist und mit einem Pflanzenöl der Senf dann aufgefüllt worden ist. So, also die Kosmetikindustrie ist scharf auf Senföle. Die kann man als Massageöle verwenden. Die sind eben durchblutungsfördernd.
Okay,
ja
stimmt.
Mhm.
Wir sind
die Kosmetikindustrie ist scharf auf Senföle. Das ist doch toll, oder?
Ja. Ich bin ja immer auf der Suche nach guten Headlines. Aber wie macht man Senf selber?
Ja.
Oder sagst du, mach das nicht, weil das... Doch, aber du hast es ja auch gemacht, ich habe es auch gemacht.
Ja,
ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Es gibt ja alle möglichen Anleitungen und die variieren auch.
Ja.
Hast du so ein 100% gelingt Rezept für uns?
Also lustigerweise, ich bin weit davon entfernt, Senfrezepte nicht rauszugeben. Ich habe sogar, es war hier mal eine Autorin da, die einen Senfroman geschrieben hat und in ihrem Klappentext steht auch ein Senfrezept von mir. Also so, ich bin da... Ich weiß, wie viel Arbeit es macht, Senf herzustellen, deswegen bin ich da nicht so. Also ich möchte gerne an dieser Stelle einmal sagen, weil das immer wieder auch falsch geschrieben wird, Senf wird nicht gekocht. Senf wird nie heiß gemacht. Egal, was Leute lesen, was im Internet steht, nicht kochen, nie, weil die Senföle eben wärmeempfindlich sind. Die Senfherstellung findet kalt statt. So, das wollte ich einmal loswerden.
Mein erster Fehler.
Ja?
Ich denk
Hast du den Senf gekocht?
Ja, ja.
Nicht wahr. Okay.
Ich hatte so ein Rezept, da stand Kochen.
Ja. Und es gibt auch immer wieder Interviews. Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, am Anfang eines Interviews mit Journalisten zu sagen, Senf wird nicht gekocht. Mhm. Weil mittlerweile weiß ich gar nicht, ob das vielleicht ein Fehler ist, weil bei denen hängen bleibt das Wort gekocht. Und irgendwann finde ich dann im Text, Frau Osterholz kocht Senf.
Und wenn du sagst, Senf wird
kalt
ausschließlich kalt verarbeitet.
Ja, das ist wahrscheinlich, sollte ich es mal so angehen.
So, ne?
Ja. Ich dachte immer, das würde ich sagen. Und naja, egal. Also Senf wird ausschließlich kalt gemahlen. Wenn man Senf zu Hause selber mahlen möchte, also man kann ja Senf schon vorgemahlen kaufen, sogenanntes Senfmehl. Das ist ganz fein gemahlener Senf, der hat eine Haptik wie Getreidemehl. Mhm. Der ist leider auch ziemlich doof. Also da sind die Senföle rausgezogen, weil man kann Senf ohne Senföle rauszuziehen gar nicht so fein mahlen, weil der matscht einfach so. Das ist ja eine Ölsaat, der Ölkern matscht sozusagen. Das heißt, man muss also vorher Öl rauspressen, um dann das, was dann noch übrig bleibt an Schale und Restölen, so fein gemahlen zu kriegen. Das heißt, auch auf Wärme wird da keine Rücksicht genommen. Damit kann man aber na klar auch einen Senf anrühren. Da fehlt aber einfach aromatisch schon von vornherein was. Und natürlich auch von den guten Inhaltsstoffen. So kann man aber starten und dann ist Senf im Grunde genommen so ein bisschen wie Kuchen backen. Du hast das Öl, du hast das Senfmehl, du hast Wasser, du hast Essig, ein Essig deiner Wahl. Du kannst das Wasser auch substituieren mit Saft oder Wein. Manche nehmen auch Alkoholiker, also ich meine, Wein ist auch ein Alkoholiker, aber Spirituosen.
Ich hatte so ein bisschen Gin bei mir drin.
Fandst du das gut?
Hat man nicht geschmeckt, war zu wenig. Ja,
also wir haben experimentiert auch mal mit Whisky und Rum und so. Ich fand es irgendwie nicht gut.
Nee, ich hatte nur so ein bisschen. Ich dachte, es macht es nochmal haltbarer. Aber jetzt habe ich ja gelernt, dass es Blödsinn ist.
Also wenn du ihn gekocht hast, war eh alles. Also ich finde Spirituosen im Senf nicht überzeugend. Also es ist ja so, der Senf hat ja einen ganz eigenen Geschmack, die Saat selber. Dann kommt der Essig dazu. Und man muss echt gucken, dass sich das nicht auch einfach dass das nicht einfach störend schmeckt. Weil du schmeckst ja nicht, wenn du da jetzt Gin dazu gibst, den vollen Gin-Geschmack, weil die Zunge muss ja auch noch am Senf vorbei und am Essig und an dem, was noch an Gewürzen drin ist. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, wie man Wasser, Senf macht. Genau, Wasser und Essig. Man kann halt, wenn
Essig in Milden, ne? Weil sonst, das habe ich nämlich gemacht, ich hatte so einen Aufsässigen, ja, der hat alles erschlagen.
Also es ist so, diese ganzen Supermarkt-Senfe und auch viele andere werden mit Branntweinessig gemacht. Der hat 10% Säure und der Hintergrund ist natürlich ein monetärer. Wenn du so einen sauren Essig hast, musst du unglaublich viel Wasser dazugeben, damit das überhaupt geschmacklich geht. Ne? Sonst wirst du ja erschlagen von der Säure. Mhm. Das heißt, das ist kein kulinarischer Hintergrund, das ist ein monetärer Hintergrund, warum so viel Branntweinessig in Senf zu finden ist. Das ist ja nur eine Säureinformation. Der hat ja keinen guten Geschmack.
Mhm. Ja.
Also ich habe jedenfalls noch keinen leckeren Branntweinessig zu mir genommen. Wir haben ja auch Branntweinessig, damit entkalken wir. Das geht super. Aber für was anderes würde ich Branntweinessig, also der kommt mir nicht ins Glas. Genau, also ich würde einen milden Essig nehmen, 5-6% Säure sind gut. Wasser braucht man trotzdem. Also Senfsaat kann das Dreifache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Das heißt, du musst Wasser nehmen, du kannst das nicht komplett mit Essig machen, das ist schon viel zu sauer.
Okay, das war Fehler Nummer 2.
Ja, du hattest wahrscheinlich Würfelsenf, ne? Hattest du Würfelsenf? Konntest du den in Würfel schneiden?
Nee, nicht ganz. Ach so, okay. Also, aber schon, der war schon, ja. Ja,
also so meine ersten Senfe waren Würfelsenfe, die konnte ich wirklich schneiden. Ja. Weil ich das eben auch nicht glauben konnte, wie viel Flüssigkeit ich dazu geben muss. Das ist ja eben ja auch so ein Erfahrungswert. Ne? Also das ungefähr über den Daumen, das Dreifache der Saat an Flüssigkeit da rein und dann eben gucken, dass es eben ein ausgewogener Geschmack ist von Wasser zu saurer Flüssigkeit oder eben von Wein oder Saft. So, und dann kommen natürlich, also ich sage jetzt natürlich, also wir machen Senf mit Zucker und mit Salz. Also ich krieg auch durchaus Fragen, wie muss denn da Zucker rein? Na klar, muss da kein Zucker rein, aber ich mache auch in Pastasoße Zucker rein.
Ich auch.
Also auch in Kuchen mache ich Salz. Also ich finde, für einen ausgewogenen Geschmack muss man das eine und das andere da drin haben. Wir arbeiten mit Rohrohrzucker, der ist halt mild und karamellig. Das finde ich, mag ich. Also das ist nicht so eine spitze Süße, sondern so eine warme, weite Süße. Ich finde, das wirkt unterstützend. Genau, Salz ist drin. Da kann man Meersalz, da kann man Steinsalz nehmen. Das ist Geschmackssache. Wir haben Steinsalz, weil wir einfach Plastikpartikel nicht so cool finden, arbeiten wir mit Steinsalz und dann eben mit Gewürzen. Und Gewürze, also da steht einem die Welt offen. Da kann man mit süßlichen und warmen Gewürzen wie Anis oder Zimt arbeiten oder auch mit Ingwer. Du kannst aber auch natürlich Kümmel, Pfeffer,
na klar, muss man halt probieren, ne?
Paprika, was man mag. Und Kräuter genau das Gleiche. Das ist wirklich eine weite Welt und genauso auch mit Früchten. Also du kannst im Grunde genommen jede pflanzliche Zutat in den Senf machen, je nachdem, was du möchtest und wozu du ihn echt essen möchtest. Und das ist auch das, was mich leitet, wenn ich Rezepte entwickle. Ich überlege mir erst, wozu ich gerne Senf essen möchte. Und dann entwickle ich dafür eine Rezeptur. Es ist selten andersrum. Also es ist selten, dass ich eine Zutat finde und sage, Mensch, das will ich mal im Senf ausprobieren. Sondern eigentlich eher auf diesen Weg.
Das ist aber auch schöner. Ne? Dieser Weg ist eigentlich viel schöner.
Weiß ich nicht, also ist auf jeden Fall mein Weg.
Ja, also wenn man von der kulinarischen Seite kommt und sagt, ja, wozu möchte ich den denn essen, ja, wozu kann ich mir denn vorstellen? So wie bei dem Rauch, den ich hier wirklich nochmal erwähnen möchte.
Der sehr, sehr lecker schmeckt. Ja,
sehr, sehr lecker. Den werden sich alle erinnern und sagen, den bestelle ich mir jetzt mal online. Kann man den ja bestellen bei euch, ne?
Ja, das kann man.
Ja. Senfpauli?
Senfpauli, www.senfpauli.de.
Ja, ganz einfach.
Ganz leicht.
Ganz einfach. Oder im ausgesuchten Fachhandel.
Auch da.
Wie viele Händler habt ihr jetzt?
Wir haben ungefähr 150 Geschäfte deutschlandweit und die stehen auch alle auf unserer Homepage. Ich möchte das auch hier hervorheben. Unterstützt den stationären Handel.
Ja.
Diese kleinen süßen Läden machen unsere Innenstädte schön. Sind mit Herzblut geführt. Wir kennen die alle persönlich, unsere Kunden. Ja, wir beliefern ja inhabergeführte Feinkostgeschäfte. Und das sind super Leute, die ihre Produkte kennen, die dazu was erzählen können, die wirklich auch von uns die wissen wollen, wie wir das machen. Eine Sache fällt mir noch ein zum Thema Mahlen.
Ja.
Wenn man, ich habe ja eben gesagt, was man macht, wenn man mit Senfmehl Senf selber macht.
Ich wollte gerade, ja.
Ja, aber man kann ja auch Senfsaat kaufen, übrigens auch bei uns. Also wir haben sie zwar nicht im Online-Shop, aber wir
kann man
verkaufen.
Hier vorbeikommen?
Ja, man kann vorbeikommen oder anrufen, wir verschicken die auch. Wir haben die nicht im Online-Shop, weil diese Saat so kostbar ist. Na, also wir kriegen ja fest.
Wird in Gold aufgebaut.
Ja, wirklich. Also ich meine, Bioland-Senfsaat aus Niedersachsen, das gibt es nicht oft. Es gibt noch in Thüringen und Bayern Senfanbau in Deutschland, aber der meiste Senf, der in Deutschland wächst, der wird untergepflügt als Gründünger.
Ja.
Senf wird geerntet in Osteuropa, in Indien, in Kanada. Da kommen die riesigen Mengen her.
Ja.
Aber wir wollen ja regionale Zutaten haben, deswegen ist Kanada jetzt nicht gerade so die Option. Also wenn man gerne selber mahlen möchte, dann dafür braucht man eine Kaffeemühle.
Und geht auch ein Mörser?
Ja, aber da kriegst du es gar nicht fein hin.
Nee?
Nee. Du kannst es mörsern, aber die Dinger springen raus, die sind ja widerborstig.
Ja, ja.
Und du hast dann eben einen grob zerstoßenen Senf.
Eine Kaffeemühle, aber möglichst im neuen Zustand.
Ja,
nicht gerade
man kann mit Reis zwischenmalen.
Ach so, das geht.
Ja, das
auch.
Geht. Ah. Und was wichtig ist, die Senfsaat vorher kurz ins Gefrierfach zu legen, damit die erstmal nicht so schnell warm wird.
Jetzt kommen die Tipps.
Jetzt kommen die Insider-Tipps. Damit sie nicht so schnell warm wird und sie lässt sich dann auch schneller mahlen. Also damit man eben nicht auf die Wärme kommt. Und wir können ja beim Mahlen, wir prüfen das mit einem Thermometer tatsächlich, wenn der Senf aus der Mühle fließt, wie die Temperatur ist und können reagieren. Aber du kriegst ja, glaube ich, in so eine geschlossene Kaffeemühle jetzt nicht. Dein Finger rein ist nicht so gut.
Will ich auch gar nicht. Will ich auch gar nicht.
Kommt zu unerwünschten Zusatzstoffen.
Eva, großartig.
Wir haben alles Wesentliche,
gesagt und ansonsten.
Der Rauchsenf schmeckt ihm sehr, sehr gut.
Nein, probiert ihn mal. Bitte, probiert ihn. Eva, herzlichen Dank. Das war einmal eine Führung in die Welt des Senfes. Und wir sind nicht dümmer geworden. Und ich habe das eine oder andere Mal meinen Senf dazugegeben. Oh, jetzt haben wir die Karlauer
auch drin.
Jetzt
hast du sie aber auch alle erreicht.
Genau.
Ja.
Und ich habe nicht Süßholz geraspelt.
Das hast du nicht. Das kann ja noch kommen, hoffe ich.
Also,
ich danke dir, Boris.
Herzlichen Dank. Also schaut mal vorbei in der kleinen Freiheit.
46.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss. So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.